Traumhaft schöne Gärten in Mecklenburg-Vorpommern, besondere Gartenkonzepte und den neuen Trend zur Gartenreise stellen wir Ihnen heute vor, hier im Kunstgarten auf NDR1 Radio MV. Dazu begrüßt Sie Karin Erichsen. Kunstwerkgarten, so hieß unsere Sommerserie im Kulturjournal. Jeden Dienstag haben wir Ihnen wunderbare Gärten in Mecklenburg-Vorpommern oder besondere Gartenkonzepte vorgestellt. Und heute hier im Kunstgarten auf NDR1 Radio MV präsentieren wir Ihnen noch einmal einige Highlights der Sendereihe. Denn wie wertvoll Gärten sind, das haben wohl viele von uns in diesem Corona-Jahr ganz neu entdeckt. Und ein echter Geheimtipp und wunderschönes Ausflugsziel ist der Garten der Familie Schäfer in Landsdorf bei Triebsees. Angela und Gerd Schäfer haben sich 2004 aus der Düsseldorfer Kulturszene nach Vorpommern abgesetzt und haben hier ein echtes Gartenkunstwerk geschaffen, nämlich einen Park mit exotischen Bäumen und Büschen, mit einer riesigen Blumenrabatte und mit zeitgenössischer Kunst. Ein großes gebogenes Edelstahlrohr steht zum Beispiel im Zentrum der Rasenfläche hinterm Haus und ist eine der Lieblingsskulpturen des erfolgreichen Rechtsanwaltes Gerd Schäfer.
Eine Skulptur von Norbert Kricke, berühmter deutscher Bildhauer. Er war lange Jahre Direktor der Kunstakademie in Düsseldorf. Der ist 1984 gestorben. Wir waren befreundet mit ihm und die Arbeit haben wir dann bei ihm gekauft. Ist eine besonders schöne, wie wir finden, auch schon ein paar Mal ausgeliehen worden zur Ausstellung. Sie steht hier und sie stand auch schon in Düsseldorf. Da trennen wir uns nicht von.
Auf einem Rundgang durch den Garten lassen sich viele weitere Skulpturen bekannter zeitgenössischer Künstler entdecken. Unter hohen Bäumen stehen sie, wohlkomponiert im Spiel von Licht und Schatten, umrahmt von Rhododendren, Samthortensien, Kamelien, Farnen und anderen attraktiven Schattengewächsen. Das Konzept für den mehr als 3 Hektar großen Garten, erzählt Gerd Schäfer, haben er und seine Frau selbst entwickelt.
Unsere früheren Gärten 3, wir hatten jeweils Gartenarchitekten angelegt. Das wollten wir nicht mehr. Nicht, weil wir meinten, wir wären besser, sondern weil wir das Abenteuer des Selbstmachens haben wollten. Und meine Frau war entschieden, ich brauche einen größeren Küchengarten und ein großes Staudenbeet, ein englisches Border. Und ich wollte einen englischen Landschaftspark.
Der Park von Landsdorf vereint beides. Einerseits den englischen Landschaftsgarten mit seinen effektvollen Sichtachsen, mit Baumriesen, Farbkontrasten bei Laub und Blüten und der Kombination von heimischen und exotischen Gewächsen. Andererseits haben auch ein Gemüse- und ein Blumengarten reichlich Raum erhalten. Eingefasst durch eine Eibenhecke hat Angela Schäfer eine fast 100 Meter lange Blumenrabatte angelegt, auf der es vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein üppig blüht.
Die Päonien natürlich und die Glockenblumen und Katzenminze, die Farben, die sehr stark auch dominant sind. Später ist es der Phlox, ganze Felder und auch der Sonnenhut. Und in den Farben wechseln sich die Felder ab, was ich persönlich sehr schön finde, weil das immer wirklich ein ganz starkes, farbiges Bild ist.
Außerdem bieten ein Rosengarten, ein Teichgarten, ein Obstgarten mit alten und neuen Sorten immer wieder neue Bilder entlang des Weges durch den Landsdorfer Park. Und die Schönheit der Anlage lockt auch Künstler an. Die Festspiele sind regelmäßig mit Konzerten zu Gast. Unter anderem hat Matthias Schorn hier schon zeitgenössische Werke für Klarinette präsentiert. Und seit neuestem steht der Park immer sonntags von 13 bis 15 Uhr auch für Besucher offen. Wer möchte, kann vorher auch essen gehen im Restaurant im alten Kornspeicher gleich nebenan. Und Sie können sich den Landsdorfer Garten auch anschauen im Internet. Unter www.ndr.de/mv finden Sie einen Fernsehbericht dazu. Und hier im Kunstgarten auf NDR1 Radio MV ziehen wir jetzt weiter nach Südwesten in den Schlossgarten Ludwigslust. Und den werden Sie nach unserem Radiorundgang mit ganz neuen Augen sehen. Musik. Sie hören den Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Und da begeben wir uns nun auf einen Rundgang durch den Ludwigsluster Schlossgarten. Und der beginnt vor dem Schloss, wo sich mit mächtigem Brausen ohne Unterlass Wassermassen über kunstvoll gefasste Kaskaden ergießen. Und das in einer ansonsten ziemlich trockenen Region. Und wer um das Bassin herumgeht, der sieht das gesamte Schloss auch noch einmal verdoppelt im Spiegel der Wasserfläche. Macht, Fülle und Herrlichkeit präsentieren sich so in Bild und Ton, erklärt Dietmar Braune, der Leiter der staatlichen Gärten in Mecklenburg-Vorpommern.
Nur aus diesem Grund wurde meistens so ein Bassin angelegt, um einfach das Bauwerk und damit die Macht des Monarchen noch einmal zu spiegeln und damit zu verdoppeln, symbolisch.
Natürlich hat das Becken auch einen praktischen Nutzen. Von dort wird das Wasser nämlich in den Park geleitet, wo es ebenfalls von großer Bedeutung ist.
Die Rabatten und die Baumstrukturen, alles wirkt viel größer, wirkt dreidimensionaler noch mehr auch nach unten in die Wasserflächen hinein. Und dann wechseln sich im Barock eben auch die Wasserflächen ab zwischen bewegtem Wasser und stillem Wasser. Das ist eben ganz ruhige Wasserflächen, die eben der reinen Spiegelwirkung dienten. Und dann eben das bewegte Wasser, die dann natürlich auch die anderen Sinne, auch das Gehör eben noch ansprechen sollten.
Und Fontänen, die für Überraschungen sorgten. Hinter dem Schloss erstreckte sich ehemals ein barocker Garten mit akkurat gestutzten Hecken und Spalierbäumen. Sie zeigten, dass der Monarch sich selbst die Natur zum Untertan machen konnte. Ein kurzgemähter Rasenteppich erinnert noch heute daran, ebenso wie die großen Töpfe mit exotischen Pflanzen, die auch schon der Herzog gern zur Schau stellte.
Er konnte damit zeigen, seht her, ich kann selbst die Pflanzen, die nur am Mittelmeer wachsen, hier in dem kalten Norden kultivieren. Und an erster Stelle standen dann natürlich die Orangen. Weil eine Orange ist ja eine immergrüne Pflanze, hat immer gleichzeitig Blüten und Früchte, ist sozusagen immer aktiv und fruchtbar. Und das ist im Prinzip so diese Symbolkraft sozusagen des ewige Leben.
Die geraden Sichtachsen vom Schloss, zum Beispiel in Richtung der Residenzstadt Schwerin, sind weitere noch vorhandene Elemente der barocken Anlage. Ansonsten ist der Park heute aber von einem ganz anderen Gartenkonzept geprägt, vom englischen Landschaftsgarten. Romantische Naturbilder statt übersichtlicher Gartenstrukturen, die sich im Zweifel auch von der Schlossterrasse aus bewundern ließen.
Im Landschaftsgarten funktioniert das so nicht. Also da ist die Aussagekraft nur über die Bewegung zu erleben. Also man muss sich durch den Garten bewegen, um die verschiedenen Bilder einfach wahrzunehmen. Die Sichtachsen, die Bodenmodellierung, das Wasser. Das Ziel war wirklich eben, es natürlich erscheinen zu lassen, aber es ist künstlich angelegt. Und hier sehen wir zum Beispiel zwei Blutbuchen, eine Sumpfzypresse mit einer ganz anderen Textur. Man sieht also die Blattformen von der Buche, der Eiche links davon. Eine Vielfalt, abwechslungsreiche, gestaffelte Baumhöhen mit Hecken im unteren Bereich bzw. auch Rhododendren. Das war natürlich im Landschaftspark eines der wichtigsten Gestaltungselemente.
Der Besucher geht auf geschwungenen Wegen durch den Park und immer wieder bieten sich ihm neue, überraschende Eindrücke. Kein Zufall, sagt Dietmar Braune.
Jeder Baum ist eigentlich so platziert oder auch jede Baumgruppe, dass dort die Sicht gelenkt wird. Man geht und schaut nach links, sieht diese imposante Eiche und denkt, oh, und dann dreht man sich nach rechts und sieht das Schloss. Also das ist eben diese Wirkung, die damit erzielt werden soll. Wie so ein Ausrufezeichen oder halt, stopp, hier ist etwas ganz Besonderes, hier muss was sein.
Würde man einen Rahmen um die Kulissen setzen, sollten sie wie romantische Gemälde wirken. So war der Plan des Gartenarchitekten Peter Josef Linné. Und das funktioniert immer noch, beobachtet Dietmar Braune.
Man sieht es ja heute, die Leute machen auch ein Foto von wichtigen Blicken aufs Schloss oder auch auf Teile. Und das ist dann ein Foto, ja, wie früher an der Wand, im Fotoalbum.
Wobei heute die Eindrücke vielleicht noch schöner sind als vor 170 Jahren, als der Garten angelegt worden ist. Denn nun erst haben ja viele Bäume ihre imposante Größe erreicht und entfalten damit erst die gewünschte Wirkung. Und wie Experten so wunderbare historische Gärten erhalten und sanieren, darum geht es gleich hier im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Der kleine Ort Ivenack bei Staffenhagen ist berühmt für seine tausendjährigen Eichen. Weniger Menschen wissen wahrscheinlich, dass es in Ivenack auch ein wunderbares Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert gibt, ein kulturhistorisches Denkmal von nationaler Bedeutung. Und zu diesem Haus gehört ein herrlicher Landschaftspark, der heute allerdings völlig verwildert ist. Schloss und Park werden gegenwärtig saniert und wer zu den tausendjährigen Eichen will, der kommt unweigerlich am Schlossensemble von Ivenack vorbei.
Alle Autos bremsen sofort ab und schauen erstmal, was ist denn hier los? Was gibt es denn hier Schönes? Und das ist eben das, wo die Leute wirklich fasziniert sind von dieser Einzigartigkeit der Anlage.
Beobachtet der Landschaftsarchitekt Matthias Proske. Wenn es nach seinen Plänen geht, werden die Touristen in Zukunft hier auch aussteigen. Denn er will den ziemlich verwilderten historischen Landschaftspark, der das Ivenacker Schloss umgibt, wieder in ein anziehendes Kunstwerk verwandeln.
Also man ist ja über die Allee reingefahren und dann war das wie der Theatervorhang, der sich dann öffnet und wo sich dann das Schloss dahinter offenbart. Als Platz direkt gegenüber eben die Kirche, direkter Bezug und rechter Hand dann eben der große Park mit den großen Bäumen, mit der großen langen Allee. Eine wunderschöne Situation, die eben als Gesamtensemble, als Gesamtkunstwerk wunderbar funktioniert hat.
Schon seit mehr als einem Jahr beschäftigt Matthias Proske und sein Büro dieses Projekt. Zunächst einmal musste die ursprüngliche Parkstruktur ermittelt werden, was schwierig war, weil seit Jahrzehnten Wildwuchs gedeihen konnte. Erschwerend kam hinzu, dass zu DDR-Zeiten im Zentrum des Parks ein Fußballfeld eingerichtet worden war.
Wir verwenden dann häufig alte Luftbilder. Hier beispielsweise ein Luftbild aus dem Zweiten Weltkrieg. Man hat noch nicht die Eingriffe, die dann eben mit Sportplatz und so weiter erfolgten, sondern bis 1945 war der Park noch in seiner Grundstruktur vorhanden, wie er eben bis 1918 auf jeden Fall gepflegt war. Und das ist für uns häufig die beste Grundlage, um wirklich so ein realistisches Bild zu bekommen von der eigentlichen Parkanlage.
Bislang werden nur wenige Wege ins hohe Gras gemäht. Auf einem Rundgang durch den Park kommt der Besucher vorbei an einer barocken Orangerie, die gerade saniert wird. Das Bassin davor ist noch völlig überwuchert. Es soll auf jeden Fall freigelegt werden.
Dass die Orangerie sich eben auch in der Wasserfläche spiegelt und eben auch der Himmel sich in der Wasserfläche spiegelt. Das ist ja das, was mit Wasser auch immer erreicht werden wollte. Die Spiegelung und damit die Erweiterung des Gartens.
Der Weg führt hinab zum Ivenacker See, dessen Ufer mit knorrigen Weiden besäumt ist. Vorbei an einem verfallenen Teehaus. Dort beginnt eine alte Lindenallee. Die Linden sind nicht mehr alle zu retten. Ins Auge springt gleich ein abgestorbener Torso, den Matthias Proske aber erhalten will.
Da gibt es verschiedene Sichtweisen dazu. Derzeit geht man eher dazu über, dass man sagt, die Originalsubstanz so lange wie möglich erhalten. Und das wäre bei diesem Baum auf jeden Fall so. Und das würde auch ich jetzt hier von meinem Herzen her auf jeden Fall auch so empfehlen.
Etliche imposante Solitäre charakterisieren den Park. Zum Beispiel eine riesige Platane in Schlossnähe am Ende der Lindenallee. Sie steht nicht zufällig dort.
Man kam aus der Allee raus, dunkel, und danach öffnet sich plötzlich die Weite. Man hat plötzlich den See vor sich liegen, man hat den Blick auf das Schloss. Und der Baum ist wie so ein Bilderrahmen mit seiner Krone für das ganze Schloss. Dazu, wenn man jetzt die Uferbepflanzung hier wegnimmt, den Uferbewuchs, hat man quasi rechte Hand den Bilderrahmen und linke Hand öffnet sich die ganze Landschaft. Und das ist das, was sehr extrem wichtig und einmalig ist.
Der Wildwuchs in den Sichtachsen kann allerdings nicht einfach gerodet werden, denn hier kollidieren Denkmal und Umweltschutz. Es müssen also Kompromisse gefunden werden.
Weil natürlich die alten Bäume auch Nistmöglichkeiten für Vögel, für Fledermäuse, für seltene Käfer und so weiter bieten. Und das im Kontext mit der Denkmalpflege und Naturschutz zusammen und dem Nutzer, das ist sozusagen die große Kunst, dann die alle an einen Tisch zu bekommen.
In Ivenack gelinge das gut, sagt Matthias Proske. Strittig sei bislang nur, ob der Park auch wieder durch eine Mauer zur Dorfstraße hin begrenzt werden soll, so wie es früher war. Die Ivenacker sähen das ungern, auch wenn die Durchgänge weiterhin den freien Eintritt ermöglichen. Auf Augenhöhe mit den Blumen. So etwas gibt es nur in einem Senkgarten. Was genau das ist und wie ein Verein in Zieten bei Anklam so einen einmaligen historischen Senkgarten im Gutspark rekonstruiert, das hat sich Juliane Vogt angesehen, jetzt hier im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV.
1818 steht als Baujahr auf dem Giebel. Schmucklos, aber einigermaßen in Schuss steht das Gutshaus im Dorfzentrum. Als halbrunder Anbau wölbt sich der frühere Musiksaal hinaus zum Park. Von hier aus lassen sich die ruinösen Reste der einstigen Zietener Gartensensation überblicken. Mauerreste bröckeln, es geht 1-2 Meter in die Tiefe. Gartendenkmalpfleger Hannes Rothe erklärt die architektonischen Bezüge.
Man sieht ja hier, dieser Garten ist also direkt auf die Achse, auf die Kirche ausgelegt, und im Rückbezug ist es so, dass die Längsachse des Gartens auf die Austrittstür des Musiksaales zuführt. Das heißt, wenn man aus dem Musiksaal heraustritt, hat man genau diese Achse, die sich ja fortsetzt hier in diese kleine Säule mit der Vase, wo sich ein kleiner Rosengarten noch anschließt, mit dem Blick dann auf die Kirche.
Alles war durchdacht bei Bernhard Graf von Schwerin. Der hatte das rückschrittliche Gut Zieten von 1918 an zu einem modernen landwirtschaftlichen Betrieb umgestaltet und ließ 1921 diesen Schmuckgarten anlegen. In nur 6 Monaten. Sein Sohn Manfred Graf von Schwerin war damals noch nicht auf der Welt und erinnert sich heute.
Nun hatte er aber die Absicht, als Mit-30er seine Braut aus Berlin zu holen. Die war eine Stadtpflanze, das war meine Mutter, aus einer Fabrikantenfamilie. Und nun sagte er, wenn die jetzt hier in die Pampa kommt, aus Berlin hier und so, das ist ja gar nicht so einfach. Was soll ich denn machen? Ich meine, nur mit Pferden und Kühen alleine, die kommt halt andere Ansprüche aus Berlin. Und da sagte der Wilhelm Kempf, der weltberühmte Pianist, der sagte, schenken Sie doch einen Garten zur Hochzeit, wäre doch mal was anderes. Garten zur Hochzeit schenken? Ja, ich bin dann mit dem Förster befreundet, wir fahren da mal hin. So ist es entstanden.
Karl Förster, der Gartenphilosoph und Reformer. Er schrieb Gartenbücher und züchtete Stauden. Sein Senkgarten galt als Inbegriff neuen Gartenbaus. In Stufen ziehen sich darin Staudenbeete bis zu 2 Meter in die Tiefe. In der Mitte eine kleine spiegelnde Wasserfläche. Antje Schmidt-Wiegand hat sich für ihre Diplomarbeit an der Technischen Uni Berlin mit dem Senkgarten in Zieten und auch mit Karl Förster beschäftigt.
Er wollte den Wildstaudencharakter in die Gärten bringen. Die Schönheit der natürlich gewachsenen Pflanzen in die Staudenwelt hineinbringen. Die Naturschönheiten, die er auch in seinen Züchtungen immer versucht hat herauszuarbeiten, als kleine Freude für die Menschen in die Gärten bringen.
Denn bis dahin ergötzte der Landadel sich vor allem an seinen weitläufigen Parkanlagen. Das wurde mit Karl Förster anders, sagt Hannes Rother.
Eines der grundlegenden Prinzipien der Reformbewegung war eben vom landschaftlichen Stil wieder zurückzukehren, zumindest in Hausnähe, Hausgärten und hausnahe Bereiche wieder stärker funktional und gestalterisch mit dem Haus selbst zu verbinden. Im Idealfall zum Beispiel ein außenliegendes Zimmer dazu zu gewinnen.
In Zieten erweiterte der Senkgarten den Musiksaal hinaus in den Park. Denn der Graf spielte vorzüglich Klavier und es ließ sich während der Konzerte herrlich flanieren durch die abgesenkten, kühlen und windgeschützten Staudenbeete. Damit das eines Tages wieder möglich sein wird, bemüht sich ein Verein in Zieten um den Wiederaufbau des Senkgartens. Hannes Rothe entwickelt mit dem Landesamt für Denkmalpflege erste Schritte.
Das Besondere an diesem Senkgarten ist, dass er der einzige in Norddeutschland ist, der so in dieser Form noch erhalten ist. Mir ist also keiner bekannt. Es gibt noch Relikte, ein paar, aber in Vorpommern ist es überhaupt der einzige, der überhaupt jemals bestanden hat.
Elisabeth und Bernhard von Schwerin heirateten übrigens im Mai 1922 und bekamen 5 Kinder. Seine Mutter, sagt Manfred von Schwerin, sei sehr glücklich geworden in Zieten, konnte platt sprechen und war sehr beliebt. Karl Förster soll sogar eine Phloxstaude nach der Gräfin von Schwerin benannt haben. 1945 wurde die Familie enteignet und der Garten mit Erde zugeschüttet. Im kommenden Jahr soll er wieder blühen.
Und da gibt es eine wachsende Zahl von Menschen, die sich für solche Gartensensationen und die Geschichten dahinter interessieren und regelmäßig auf Gartenreise gehen. Über diesen neuen Trend zur Gartenreise berichten wir gleich hier im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Der Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Das Café Sonntagsgrün in Driesbeet ist ein beliebtes Ausflugsziel in Nordwestmecklenburg. Immer am Sonntagnachmittag öffnet das Ehepaar Schöttke-Penke seinen großen Bauerngarten für Besucher. Dort kann man dann unter alten Obstbäumen Kaffee und Kuchen genießen und ein bisschen schlendern. Und weil sie dort so viele begeisterte Gartenfreunde kennengelernt hat, begann Beate Schöttke-Penke vor etwa 10 Jahren für ihre Gäste auch Ausflüge zu anderen Gärten zu organisieren. Inzwischen Gärten europaweit. Und 5 Damen aus Rena, Schwerin und Ludwigslust sind fast immer mit dabei.
In England waren wir 2-mal, Schwarzwald, Niederrhein und Holland.
Frankreich waren wir auch schon.
Elsass.
Das Café Sonntagsgrün in Driesbeet ist zum festen Treffpunkt geworden für Liesel Zamzow und ihre Freundin. Und immer wieder freuen sie sich auf neue Ziele.
Fasziniert mich, wie die Gärten gemacht sind. Inspiration für einen eigenen Garten.
Die Gartenbesitzer, die wir da kennenlernen. Meistens sind es Ehepaare, aber manchmal auch nur der Mann geht mit uns rum oder die Frau geht mit uns rum. Und meistens erzählen sie auch ihre Lebensgeschichte, wie lange sie den Garten schon haben, warum sie einen Garten haben. Und das ist so interessant. Man lernt da so verschiedene Typen kennen. Ich finde es immer schön.
Das ist immer anders. Und man sieht auch immer wieder neue Pflanzen. So zum Beispiel habe ich aus England so ganz kleine Stecklinge mitgenommen. Und die sind tatsächlich angewachsen und sind 2 kleine Büsche geworden. Da bin ich so stolz drauf.
In Bussen geht es auf Tages- oder Mehrtagesreisen. Die Teilnehmer, es sind vorrangig Frauen, besuchen vor allem private Gärten, aber auch Schlossgärten oder berühmte Gutsgärten wie Dexter oder Sissinghurst in England stehen auf dem Programm, sagt Beate Schöttke-Penke. Die ehemalige Journalistin hat ihr Angebot in den vergangenen 10 Jahren stetig ausgeweitet.
Das hat ganz klein angefangen, so wie die Leute sagen. Sie kannten einander nicht, kannte ich auch nur 5, 6 Gärten. Im ersten Jahr sind wir mit PKWs losgefahren und dann hatten wir einen ersten Bus mit 19 Leuten und so ist das peu à peu gewachsen. Ne?
Und das Interesse an Gartenreisen werde in den kommenden Jahren sicher noch zunehmen, vermutet die Organisatorin.
Das passt in den Trend, dass es eben ein sehr spezielles Thema ist, mit dem man sich intensiv auf dieser Reise auseinandersetzen kann. Und es gibt viel zu erkunden. Holland, England hat ganz viel Potenzial.
Auf das regionale Potenzial konzentriert sich Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes. Er erinnert an die erfolgreiche Bundesgartenschau in Schwerin, an die beliebte Gartenroute durch Mecklenburg-Vorpommern oder den vielbesuchten Tag der offenen Gärten.
Bewusst oder unbewusst sind es schon Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen, die jährlich in die Gärten in Mecklenburg-Vorpommern gehen. Nicht alle haben sozusagen das gleiche architektonische oder auch botanische Interesse. Aber die Gärten werden schon in diesem Land natürlich intensiv genutzt, sowohl die großen, die staatlichen, als auch die kleinen Ode, die dann irgendwo privat geführt werden.
Der Tourismusverband setze gerade im Landesinneren auf die Verbindung von Natur- und Kulturlandschaft und suche Kooperationen. Unter anderem mit den staatlichen Schlössern und Gärten, die sich ebenfalls um mehr Aufmerksamkeit für ihre aufwendig sanierten Anlagen bemühen, sagt die Direktorin Pirko-Christin Zinno.
Wir stellen fest, dass die Gärten zunehmend auch nachgefragt werden, jetzt in diesem Corona-Jahr natürlich besonders, als Erholungsquellen und auch als Gesundheitsquellen. Und wir sind dabei, Garten-Apps zu entwickeln, die man auf das Handy laden kann, flankiert dann auch durch Parkführungen, die vor Ort gebucht werden können. Ist das auch ein Stück Information und auch ein Stück Lernen, was wir da bereitstellen, um mehr Menschen auch an die Gärten heranzuführen?
Die Runde der Expertinnen im Café Sonntagsgrün in Driesbeet muss nicht erst überzeugt werden. Sie wissen längst um den Wert der Gärten.
Gärten geben einen Kraft. Gartenleute werden alle alt. Und da kann der Puckel noch so krumm sein, die gehen in den Garten.
Etwa 10.000 Besucher gehen jährlich durch den kleinen Bart der Bibelgarten. Und diesen ganz klassischen Themengarten stellen wir Ihnen gleich vor, zum Abschluss der Sendung Kunstgarten auf NDR1 Radio MV. Kunstwerk Garten, so hieß unsere Sommerserie im Kulturjournal und darin haben wir Ihnen besondere Gärten und Gartenkonzepte in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Und genau wie der Kunstgarten heute endete die Reihe Kunstwerk Garten mit dem Bart der Bibelgarten, den wir erst vor einigen Tagen im strömenden Regen besucht haben. Und der ist nicht besonders groß, mit seinen rund 250 Quadratmetern ließ er sich problemlos auch in den meisten Einfamilienhaussiedlungen unterbringen. Doch der Aufwand, mit dem das Bad der Bibelzentrum unter Leitung des Gärtnerpaares Lukas den Bibelgarten seit fast 30 Jahren fortentwickelt, der ist enorm. Pflanzen werden gepflegt, erforscht und immer wieder erneuert, denn viele der biblischen Gewächse vertragen das Klima im Norden nicht.
Ja, natürlich, das kann man nicht so 1:1 übertragen. Wir zeigen hier
eben die Pflanzen, die man anbauen kann und die man auch zeigen kann.
Rund 40 Pflanzenarten hat Christian Lukesch im Bibelgarten angebaut und alle haben biblische Bezüge. In 4 Areale ist der Garten unterteilt. Im ersten finden die Besucher Pflanzen, die direkt in der Bibel erwähnt werden.
Dass man auch dann sagen kann, okay, guckt mal, Esau hat sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft. Wie sieht nun eigentlich eine Linse aus? Und wenn man dann sieht, wie klein diese Pflanze ist und wie mühsam das sein muss, dort entsprechende Mengen zu ernten, dass man wirklich ein Gericht davon hat, das können wir heute gar nicht mehr ermessen, denn heute fährt man mit einem Mähdrescher über große Flächen und wir kaufen dann die fertigen Linsen im Laden.
Neben der Linsenpflanze wachsen hier unter anderem auch diverse Getreidearten, Disteln und Dornengewächse oder ein großer Feigenbusch. Auf einem zweiten Areal, das durch einen Weg und eine niedrige Buchsbaumhecke abgetrennt ist, wachsen Pflanzen, deren Namen eng mit der christlichen Überlieferung verbunden sind. Zum Beispiel der leuchtend orange Aaronstab, das Salomonsiegel, ein Johannisbeerbusch oder die Kapuzinerkresse. Auf kleinen Schildern ist jeweils die Bedeutung der Namen erläutert.
Richtig, die Kapuzinerkresse benennt sich natürlich nach den Kapuzinermönchen. Das hat einfach was mit unserer Kapuze zu tun. Und gerade die Kapuzinermönche hatten eine Arbeitstracht mit sehr langen Kapuzenzipfeln. Und daran erinnert der lange Zipfel dieser Blüten. Nebenbei ist die Kapuzinerkresse ja auch ein sehr gesundes Gewächs.
Die Kresse bietet einen hervorragenden Übergang zur dritten Abteilung des Gartens, die sich den Pflanzen der Klostergärten widmet und zahlreiche Gewürz- und Heilpflanzen vorstellt, beispielsweise Manzon, Fenchel, Salbei oder Rosmarin.
Ja, dahinter ist noch eine interessante Pflanze, die Osterluzei. War früher eine begehrte Heilpflanze. Inzwischen ist sie aber von der Arzneiliste gestrichen, weil sie krebserregend wirkt. Das hatte im Mittelalter keine Rolle gespielt. Sie wurde zur Wundheilung eingesetzt und die Leute erreichten nicht so ein hohes Lebensalter. Und wenn ein Ritter, sagen wir mal, bei einem Turnier sich verletzt hat, kriegte er einen Auszug aus der Pflanze drauf. Das verheilte relativ schnell, aber schnelles Zellwachstum bedeutet eben auch dann irgendwann Krebs.
Die liebevoll gepflegte Anlage lockt jährlich etwa 10.000 Besucher an. Selbst vom strömenden Regen haben sich Annegret Kröwe und ihr Mann, Urlauber aus Celle, nicht abhalten lassen.
Wunderbar aufgezogen, die Beschilderung einmalig und äußerst interessant. Nicht? Man betrachtet die Pflanzen aus einer ganz anderen Sichtweise.
Sehr, sehr schön. Wir kennen die nur aus südlichen Ländern. Dass hier die Feige so gedeiht, ist schon beachtlich. Also wirklich sehr, sehr schön angelegt und begeistert hier. Nur schade, dass es regnet.
Auch wenn die Blüten bei Regen leiden, den Rosenbüschen im hinteren Teil des Gartens tut das Wetter gut. Seit 3 Jahren ist der Bart der Bibelgarten um einen Rosengarten erweitert. Aber auch hier widmet sich Christian Lukesch ausschließlich Sorten mit christlichen Bezügen.
Abigail sehe ich gerade hier, die heilige Rose, eine der ältesten Rosen, schon seit über 4000 Jahren bekannt von kretischen Wandgemälden. Die Heilige der Kirchenmusik ist dabei, St. Cecilia. Und auch Martin Luther darf nicht fehlen, natürlich, ist auch eine unserer standfestesten Rosen.
Insgesamt schmücken 38 verschiedene Rosenbüsche den Bibelgarten. Und natürlich darf auch der Wein nicht fehlen. Die in der Bibel am häufigsten genannte Pflanze, die metaphorisch für das Reich Gottes steht, rankt üppig an der Backsteinfassade des Bibelzentrums und hat nun im Herbst auch leuchtende Trauben angesetzt. Ja, und da steht nun, wie vielleicht auch bei Ihnen im Garten, die Ernte bevor. Das war der Kunstgarten zum Abschluss der Sommerreihe Kunstwerk Garten. Mein Name ist Karin Erichsen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.